Heute zu Gast Sophia Tomalla gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner von Shitflix, Christian Hülsewig.
Das finde ich ja das Antifeministische immer an der Sache, dass man Shitflix oder generell anderen Firmen immer so sagt, oh Gott, das ist sexistische Werbung, das geht ja gar nicht. Dabei bin eigentlich zu 80% für den Look, wie das aussieht, ich zuständig. Also ich will, dass es so aussieht. Ich mache mit der Fotografin, natürlich in Zusammenarbeit mit Hülse, machen wir uns Gedanken, wie kann der neue Kalender aussehen und so. Und wenn mir dann jetzt einer erzählen würde, Sophia, du musst jetzt in einer langarmeligen T-Shirt und hochgeschlossen in der Jeans und einem Helm und flachen Schuhen auf der Baustelle sehen, dann würde ich dem Vogel zeigen, sagen mal, willst du mich eigentlich verarschen? Auf gar keinen Fall sieht mein Kalender so aus. Der muss knallen.
Genau. Let's go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast.
Unser Partner, die Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, die machen Ipalat, ein fast schon ikonisches Produkt für Medienschaffende, die mit ihrer Stimme arbeiten, also auch Podcaster. Und dieses Ipalat besteht aus Primel, Wurzel, Anis und Fenchel. Es gibt seit 1937 in Apotheken. Und deswegen der Hinweis, denkt daran, wenn ihr auch vielleicht Probleme mit der Stimme habt oder einfach den ganzen Tag irgendwas lutschen müsst, dann könnte Ipalat das Richtige sein. Am Ende vielleicht einfach nur für frischen Atem. Übrigens, Dr. Pfleger Arzneimittel wird von einer Unternehmensträgerstiftung getragen, wie der Name schon sagt. Alle Gewinne aus der Stiftung kommen der Gesellschaft zugute, zum Beispiel in Form von Schulen, Kindergärten oder Pflegeheimen oder für die medizinische Grundlagenforschung. Also da lutscht man im wahrsten Sinne des Wortes für den guten Zweck dank Dr. Pfleger. Unser Partner Exporto adressiert ganz konkret das Problem des Exports in die Schweiz. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Da gibt es eine ganze Reihe von speziellen rechtlichen Problemen. Und die beiden Gründer von Exporto, der Julius und der Pascal, die hatten das Problem selber, als sie vorher einen Online-Shop hatten und halt in die Schweiz verkaufen wollten. Da haben sie sich gesagt, okay, wir machen was Neues, wir gründen Exporto und wir lassen jetzt alle einfach ihre Schweiz-Produkte an uns nach Konstanz schicken und wir kümmern uns dann um alles Weitere. Das Ganze ist softwaregestützt. Es gibt jetzt eine Exporto-Software, die man flexibel per API anbinden kann. Dann gibt es eine automatisierte Zollabwicklung, hohe Kosteneinsparungen durch optimierte Versandrouten und eine unkomplizierte und inländische Schweizer Retourenabwicklung. Also, wer den kaufkräftigsten europäischen Markt für sich erschließen möchte, der sollte an Exporto denken. Das macht die Dinge wahrscheinlich sehr viel einfacher und spart viel Zeit. Alle Infos exporto.de. Unter all den Partnerschaften zwischen Celebrities und Unternehmen ist Sophia Tomalla und der Schüttgut-Lieferant Shitflix sicherlich eines der spektakulären. Man checkt nicht sofort, warum jemand wie Sophia mit Shitflix arbeitet, aber im Gespräch ist dann ziemlich schnell rausgekommen, dass es extrem viel Sinn macht. Man muss auch sagen, die haben die Partnerschaft relativ krass ausgereizt und der Christian der Hülse, ehemaliger Microsoft-Logistik-Experte, hat erklärt, warum er auch glaubt, dass jetzt Shitflix demnächst in den Reigen der Logistik-Startups, die kürzlich Unicorn geworden sind, dazu zählt ja auch Forte oder Sender, aufsteigen könnte. Insgesamt eine sehr ungewöhnliche, aber sehr unterhaltsame Partnerschaft und deswegen auch ein ganz gutes Gespräch mit beiden zusammen, vor kurzem in Berlin. Auf geht's, direkt rein in den Podcast mit Hülse und Sophia. Moin.
Moin.
Sophia, wie bist denn du zu Shitflix gekommen?
Das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also, ich habe vor, wie lange arbeiten wir zusammen, Hülse?
Zwei Jahre.
Vor zwei Jahren habe ich ein Angebot bekommen, ich solle doch Testimonial sein für so ein Startup. Und da dachte ich schon, oh Gott, für ein Startup, ich kriege auch so eine Anfragen immer so oft, ne? Willst du nicht für ein Startup hier, willst du nicht für ein Startup dort und willst du nicht Testimonial sein für dieses Startup? Und ich habe mir so gedacht, oh nee, nicht so Startup, einfach nur das Testimonial sein für ein Startup reicht mir nicht. Dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und habe mir auch mal die Jungs angeguckt, die für Shitflix arbeiten und habe dann natürlich auch den Thomas Hagedorn entdeckt, den ich natürlich auch aus Schalker Zeiten noch kenne. Und
aus Schalker Zeiten?
Und dann habe ich mir gedacht, okay, die sind gar nicht mal so schlechte Jungs. Ich glaube, das hat Potenzial. Und dann habe ich gesagt, okay, Testimonial überlege ich mir, aber reicht mir nicht. Ich würde gern auch investieren wollen. Und dann war das aber ehrlich gesagt gar nicht so einfach, denn Hülse und Thomas, die sind sich ja in ihrer Sache sehr sicher und wollen natürlich Anteile erstmal ungern abgeben, was natürlich verständlich ist. Aber nach einem gewissen Zeitraum, nach Gesprächen und Verhandlungen sind wir dann auf einen Nenner gekommen und seitdem bin ich dann auch Teilhaber. Sehr schön.
Und sag mal ganz kurz, Schalke interessiert mich natürlich sofort. Ich meine, deine Beziehung zu Schalke ist ja über deinen Stiefvater, ne?
Genau.
Rudi Assauer, langjähriger, also der Mann hinter Schalke sozusagen. Ja. Und der Herr Kollege Hagedorn war da auch dann irgendwie aktiv.
Großsponsor, ne?
Großsponsor.
Also macht ein großes Paket jedes Jahr bei Schalke.
Ah, okay, also der hat eigentlich einen Hauptjob, ein Abbruchunternehmen, ne?
Richtig, genau.
Und hat da dann aber bei Schalke geworben und darüber kanntest du ihn so als Sponsor
genau,
und so.
Genau, und dann dachte ich so, okay, das ist ein Mann mit Händchen, Hülse sowieso und die zwei zusammen, das kann nur ein Erfolg werden.
Aber
und
ich kannte euch noch nicht vorher.
Nein, wir kannten uns vorher noch nicht.
Ne, wir haben uns in so einem Café kennengelernt, hier in Berlin.
Ja.
Aber das war arrangiert.
Ja, Hülse hat zu mir gesagt, er hat mir das Konzept so erklärt, das war sehr witzig. Er sagte, was hast du nochmal zu mir gesagt? Sophia, jetzt guck mal auf die Straße und jedes Mal, wenn du so ein Laster siehst, rechne mal.
Fahren jetzt 10 Euro an dir vorbei.
Ja. Bei jedem Laster, der an dir vorbei fährt.
Der abkippen kann, habe ich aber gesagt. Ja, nicht jeder LKW.
Genau, jeder Laster, der abkippen kann, fahren 10 Euro an dir vorbei. Und ich so, wow. Und dann habe ich wirklich mal so drauf geachtet, während wir irgendwie so eine Kleinigkeit gegessen haben und den Kaffee getrunken haben. Und in dem Moment fuhren irgendwie 20, 30 so eine Dinger an mir vorbei. Und dann habe ich zu Hülse gesagt, okay, du hast mich. Und in dem Moment hat sich das für mich total logisch angehört. Und seitdem sind wir da so ein Herz und eine Seele, nicht wahr, Hülsi?
Ja, klar.
Erzähl mal, du bist ja eigentlich sozusagen, ich habe es gerade schon von dir im Vorgespräch gehört, alter Bertelsmann, Avato-Mann, warst irgendwie zig Jahre für Bertelsmann in der Welt unterwegs, in den USA, zum Schluss auch noch für Microsoft. Und bist aber gebürtiger Ostwestfale?
Ich bin gebürtiger Ostwestfale, genau. Aufgewachsen irgendwie in Köln, dann relativ früh mit 15 in die USA gegangen. Ich habe insgesamt 10 Jahre meines Lebens in den USA verbracht. Internat, Studium, Arbeitsleben und so weiter. Habe dann aber das Berufsleben begonnen bei Bertelsmann in Gütersloh. Dann so die Karriere da durchlaufen. Und nach 7 Jahren bin ich dann zu Microsoft gewechselt. Microsoft war immer der größte Kunde von Bertelsmann. Und ich habe die Logistik, das Outsourcing gemacht, quasi auf Seiten von Avato für Microsoft. Und dann habe ich immer die Seiten gewechselt. Habe dann das Ganze einmal auf der anderen Seite des Tisches gemacht für 3 Jahre, die weltweite Logistik bei Microsoft. Also das unterschätzt man immer so ein bisschen, ne? Microsoft macht 16 Milliarden Hardware-Volumen. Also Xboxen, Surface, PC-Accessories, alles was dazugehört, gehen jedes Jahr 200 Millionen Devices durch die Logistik durch. Und wenn man das dann versucht zu orchestrieren aus Seattle raus, weil wir hatten halt 3 Operations Center, Seattle, Dublin und Singapur, da hast du eine fully outsourced Supply Chain, also hast halt Partner wie Avato, wie DHL, wie Kühne+Nagel und Schenker, die halt für dich die Logistik machen. Und das ist mein Steckenpferd, ne? Ich kann halt Logistik. Hochvolumen-Logistik.
Und dann bist du mehr oder weniger durch Zufall auf die Idee gekommen, du könntest doch jetzt eine ganz andere Art von Logistik machen, nämlich für Schüttgüter.
Genau, also das ist ein ganz lustiges Thema. Ich bin immer, wenn ich dann zu Hause war, wir haben ja einen Bauernhof da aus der Familie heraus, seit weiß nicht wie viel Jahrzehnten oder Generationen, wenn ich mit meinem Bruder ein paar kleine Projekte gemacht habe, hier mal einen Einfahrt neu oder einen Sandkasten gebaut oder einen Beachvolleyballplatz im Garten. Immer wenn ich da Sandschotter und Kies brauchte, war der ganze Delivery-Prozess war eine Katastrophe. Preise unendlich intransparent, war einfach vom Prozess her scheiße. Wenn man Logistik-Profi ist, dann weiß man, das geht heute alles viel besser. Und wenn man dann sich die Uber Freights und so weiter der Welt anguckt, ja, da habe ich mich immer wenn ich mit meinen eigenen Projekten, wo ich Bock drauf hatte, weil ich das so hobbymäßig gemacht habe, habe ich immer aufgeregt. Und wenn man dann guckt, dann habe ich natürlich, wenn man Microsoft sitzt, kommen viele Startups vorbei. Also so Logistik-Startups, ne? Ob die jetzt Uber Freight heißen, Forto, wie auch immer, ne? Freightport, gibt's ja genug, die natürlich gerne so ein Microsoft als Referenzkunden hätten, ne? Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mich nie so richtig getraut, mit denen zusammenzuarbeiten, weil natürlich bist du für so eine weltweite Logistikkette verantwortlich. Und dass, wenn du so einen Launch machst mit einer Xbox, da gehen ja hunderte Millionen in Marketing drauf, muss halt funktionieren, ne? Und ich sag mal, die Easy Lanes, mit denen die Jungs dann so um die Ecke kamen, war so Shanghai LA oder Shanghai New York kann jeder in der Logistik. Das Problem ist immer in Saudi-Arabien, Südafrika und Russland, ne, wo die Zeug nicht reinkriegst. Und dann brauchst du einfach People on the ground. Und wenn du so ein Startup hast, was vielleicht ein besseres IT-System hat als ein DHL, die haben die Leute nicht on the ground. Das heißt, wenn du so einen wirklich einen global Logistik-Player aufbauen willst, das ist ein ultra long shot, ne? Weil du ja wirklich in jedem Hafen und Flughafen, vor allem in den Kackflughäfen der Welt, musst du zu Hause sein, ne? Also die Major Hubs, die kann halt jeder, das ist ja nicht Stress. Und wenn du dann sowas global managst, dann brauchst du eigentlich so 6 bis 8 Partner. Drüber wird's auch kompliziert, ne? Mit denen du wirklich die Welt machen kannst. Naja. Das ist so, wo ich herkomme, ne? Und jetzt wollte ich aber immer eine eigene Bude aufbauen. Und ich bin ja Logistiker, das heißt, ich kann nicht viel außer braune Boxen und Paletten. Und wenn du dann siehst, die anderen, die da schon unterwegs sind, jetzt mache ich das, ich will das in Schüttgütern machen. Warum? Weil das ein monstergroßer Markt ist und der ist unendlich fragmentiert. Also es gibt halt kein DHL, Kühne+Nagel und Schenker im Sandschotter- und Kiesbereich.
Also wir reden wirklich, euer Kernprodukt, was gefahren wird, ist dann Sand, oder?
Sandschotter und Kies, genau. Es gibt 150.000 Sandschotter- und Kieslaster in Deutschland. Jeden Tag auf der Straße. Im Vergleich gibt es 94.000 Taxis und Funkmietwagen. Also es ist 1,5 Mal so viel Karren im Markt, wie jetzt so ein Taximarkt. Das ist das eine, was irgendwie interessant ist. Und das zweite daran ist natürlich, so ein Taxi macht am Tag im Schnitt 250 Euro Umsatz. So ein Schotterlaster macht 1500. Das heißt, anderthalb mal so viel Karren im Markt, sechsmal so viel Umsatz pro Karre pro Tag. Bis in Deutschland machst du irgendwo zwischen 35 und 40 Milliarden. Nur Sandschottern, Kies, Versorgung und Entsorgung der Baustellen.
Und ihr macht keine eigenen Fahrzeuge?
Null. Wir haben ein paar beklebt. Sophia prangern an so einer guten Flotte heute. Sieht auch cool aus, ne? Ja, wie irgendwo Spot, wenn die mal gespottet. Wir haben kein, komplett asset free, ja.
Also man kann sich das so vorstellen, so ein bisschen wie Flixbus oder wie jetzt Uber. Irgendwie Uber, ja. Halt nur für B2B, logischerweise.
Und genau.
Wird, dann wird halt nicht Personen rumgefahren, irgendwie Flixbus-Style, sondern.
Ja, oder wie bei Sender, ne? Also Sender macht ja auch Transportmanagement in dem Sinne. Mhm. Und wir sind wie Sender, nur in dem spezifischen Bereich Sandschottern-Kies, aber von der Wertschöpfung etwas anders. Das heißt, wir machen nicht nur den Transport von A nach B, sondern wir machen auch noch vorher das Lieferanten auswählen. Das heißt, wir machen einen Preisvergleich vorweg und dann kann der Kunde sich den optimalen Lieferanten für sich aussuchen.
Und das hast du dann angefangen aus der Idee heraus und dann hast du den Kollegen Hagedorn...
Den habe ich kennengelernt über den Bertelsmann-Vorstand. Ich sagte, wenn du das machen willst, ja, da gibt es auch nur einen, den ich kenne, da musste ich mit dem Hagedorn hinsetzen. Dann haben wir uns hingesetzt, 2 Stunden später haben wir uns einig. Haben wir das Ding zusammen gegründet. Ich operativ. Und dann haben wir ein bisschen Kohle selber reingeworfen, sind an den Start gegangen. Ja, und jetzt haben wir, weiß ich nicht, 2,5 Jahre später sind wir gut 100 Leute, 120. Ja, und wir rocken die Branche.
Und aber euer Modell ist, ihr bekommt halt nicht den gesamten Umsatz logischerweise, sondern das bekommt natürlich auch für die Spedition, sondern ihr bekommt immer eine Provision bei jeder Fahrt.
Genau, wir rechnen, also wenn du das, musst du so vorstellen, dass du willst jetzt, okay, das Studio, ihr braucht mal einen Sattel Schotter, warum immer, du willst jetzt ein Beach-Setup machen, brauchst jetzt morgen 10 Tonnen Sand, dann kannst du bei uns in die App reingehen, ich brauche jetzt 10 Tonnen Sand, dann guckt das System, wer im Umkreis von 200 Kilometern hat diesen Sand verfügbar, zu welchem Einkaufspreis, rechnet sich zu jedem Lieferanten die Transportzeit in Minuten und Transportfahrt in Kilometer Distanz, dann haben wir da Raten hintersetzt, um die Transportkosten auszurechnen, das heißt, wir haben Einkaufspreismaterial plus die Transportkosten plus unsere Marge, ist das dann, was wir sofort innerhalb von 3 Sekunden dir anbieten würden.
Okay, aber euer Modell ist dann vor allem die Marge, die...
Genau, unser Takeaway ist dann die Marge hinten drin, genau.
Wie viel ist das?
Von bis, also in der normalen Versorgung machen wir immer zwischen 8 und 10%.
Das sind die berühmten 10 Euro die Polaster, die Sophia gerade meinte.
Genau, das ist manchmal ein bisschen mehr, aber manchmal ein bisschen weniger. Okay. Nee, das liegt natürlich daran, je nachdem, was du hast, was für einen umkämpften Markt du hast und wie was für eine Maturity wir in der Region haben. Ne? In der Wesenwelt seit 2 Jahren aktiv, da fahren wir locker 8-10%. Wenn natürlich eine neue Region reinkommt, wir machen gerade mit der Strabags einen deutschlandweiten Rollout, also wir haben jetzt den größten Kunden, den du in dem Segment überhaupt haben kannst, mit dem machen wir gerade deutschlandweit in alle 200 Baubetriebe, gehen wir mit denen aktiv. Ich glaube, wenn du in eine neue Region kommst, wo du halt, ist ja immer gleich, wenn du so eine Plattform aufbaust, ne? Du hast am Anfang scheiß Preise, weil du kein Volumen hast und kein Volumen, weil du scheiß Preise hast. Ne? Das heißt, es muss irgendwie durchdringen. Und wir durchdringen das einfach, indem wir am Anfang natürlich mit wenig Marge reingehen und dann nach einem Jahr anfangen, Marge rauszumassieren. Ne? Okay. Und in der Entsorgung fährst du nochmal viel, viel höher. Also das ist eigentlich das spannende Endziel von Schüttflix. Das eine ist, was wir heute, wir sammeln diese ganzen Transaktionsdaten halt ein, ne? Dass wir wissen, wer wo was braucht. Ne? Das Spannende ist aber, wenn du so eine Baugrube in Berlin anguckst, da kommt immer feinster Sand raus. Und denselben Sand kannst du eigentlich woanders in der Stadt auch gebrauchen. Das heißt, was wir irgendwann mal machen, aber da brauchen wir die Liquidität des Marktes für und wirklich Transparenz auf die Volumen, ist, dass wir einen Überschuss auf Baustelle A, also durch einen Aushub als Beispiel, weil ich eine Tiefgarage ausgehoben habe oder eine Baugrube, dass ich den eigentlich verschieben kann auf Baustelle B. Und dass ich nicht mehr alles aus der Stadt rausfahre und irgendwelche Deponie kippe und von woanders wieder frischen Sand aus der Sandgrube kommen lasse, sondern ich einfach innerhalb der Stadt fahre. Also musst du dir vorstellen, wenn du, anstatt zu sagen, ich fahre jetzt den Aushub von hier bis Brandenburg, kippt das da irgendwo hin und besorgt mir irgendwo aus Brandenburg aus der Sandgrube das neue Zeug, wäre das viel besser, wenn man einfach in der Stadt wüsste, wer gerade was über, also wo was rauskommt und wo was rein kann. Und das ist eigentlich das Endziel. Nicht nur natürlich das margenträchtigste überhaupt, also normal hast du so im Schnitt, hast du eine Entsorgung kostet 10 Euro die Tonne. Eine Lieferung kostet auch im Schnitt 10 Euro die Tonne. Hast du 20 Euro Import. Wenn du aber dasselbe Material von A nach B fährst, kannst du ja zu Kunde A gehen und sagen, pass auf, ich fahre es dir weg für 6 Euro, rennst zu B und sagst, ich liefere es dir für 6, wärst du aber für 4 Euro die Tonne quer. Hm. Hast du aber 12 Import, gibst 4 aus und 8 über. Das ist das Spiel, was wir später spielen können. Das ist nicht nur, also es ist ökologisch und ökonomisch einfach unendlich sinnvoll. Ne? Transportkosten vermeiden, Staue vermeiden, CO2 vermeiden und ressourcenschonend. Ja?
Wo steht denn ihr aktuell? Also wie viel Umsatz macht denn ihr dieses Jahr? Also Innenumsatz sozusagen, was bei euch?
Was bei uns überbleibt, wenn man jetzt so einen GMV oder einen Außenumsatz, wir fahren so für 15 Millionen Euro Zeug durch die Gegend, ne? Dieses Jahr ist mal der Plan, davon bleiben nur so 10% hängen bei uns, ne?
Okay, also mittlerer, siebenstelliger Betrag.
Genau, ja. Das ist dieses Jahr der Plan. Letztes Jahr haben wir Außenumsatz 16 gemacht. Also wir haben jetzt irgendwie so ein 4x, aber wenn ich das erste Halbjahr betrachte, haben wir auch irgendwie 7 oder 8x hier over hier gemacht. Das ist ja immer, wie man wenn man die analysierte Sicht betrachtet. Ja, also wir machen jetzt schon monatlich 5 und wenn ich jetzt sage, mein Gesamtbudget fürs Jahr waren 50, denn ich bin jetzt eher auf einer Runrate, davon sprechen die ja dann, ein Investor guckt sich gerne Runrate an, wir sind jetzt auf einer Runrate von 60, ich bin mir relativ sicher, dass zum Ende des Jahres auch, was nochmal verdoppeln, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt Wir haben in den ersten 4 Monaten des Jahres das verdreifacht, ne? In 4 Monaten.
Also ihr könntet dann schon Ende des Jahres dann über 100 Millionen...
Runrate auf jeden Fall.
Runrate haben.
Ja, auf jeden Fall.
Heißt dann immer, die nächsten 12 Monate, wenn die so weiter liefen wie aktuell, dann wären das dann...
Ja, und es gibt überhaupt keinen Grund, warum nicht. Ich sehe ja schon, was wir im Pott haben, nur aus Projekten, die wir gewonnen haben. Also wir beide waren auch mal vor einem halben Jahr in Leipzig am Flughafen, da haben wir einen Zuschlag bekommen für die... alle Zuschlagstoffe der Landebahn zu liefern. Ne?
Das hat, glaube ich, Sophia sogar an Land gezogen, den Deal, oder?
Naja, jetzt, wir waren zumindest zusammen waren wir da.
Zumindest waren wir da, auf jeden Fall. Wir waren am Flughafen in Leipzig.
Nein, da gibt es natürlich Dinge, die unendlich helfen, ne? Wenn du in den Sicherheitsbereich von einem Flughafen fährst und du hast ein Live-Tracking auf allen Fahrzeugen. Weißt, wer kommt, wann fährt er rein, wann fährt er wieder raus. Ne? Das sind natürlich so digitale Features, die auch irgendwie helfen, einen Kunden zu begeistern. Ne?
Aber sagen wir mal, apropos Kunden begeistern, wie kam es denn zu Sophia? Also am Anfang, es ging ja wirklich durch die Startup-Medien, es war ja eine, sagen wir mal, sehr, sehr stark wahrgenommene Partnerschaft. Wie kamt ihr auf die Idee? Also ich meine,
das Interessante, weil ich das Ding dann fertig hatte, also weil sie erst einen Prototypen da stehen hatten, habe ich das dem Hagen dann gezeigt. Da sagt der, das ist ja geil, das ist ja revolutionär. Ich sage, ja, sagt er, jetzt muss halt, da muss jetzt nur der Welt erklären. Wenn er die Welt, also wird ja jeder sofort nutzen. Also als Bauunternehmer mit heute 700 Mitarbeitern hat er gesagt, der war da so überzeugt von, dass er müsste jetzt nur noch der Welt erklären. Er sagt, wir brauchen erstmal ein gutes Testimonial und eine Marketingagentur. Ich sage, ja, Marketingagentur. Ja, wer sind die Besten, sagt er zu mir. Der ist immer, Thomas immer so, ja, muss immer der Geilste sein, das hat er da keinen Spaß dran. Ne? Also die App muss sich geil anfühlen, das ist totaler Perfektionist. Ne? Ich sage, ja, Marketingagentur. Ich sage, puh, Sixt, habe ich gesagt, das macht Jung van Matt. Die sind richtig gut. Ja, lad die doch mal ein. Dann war das auch geil. Dann haben wir uns bei Jung van Matt gemeldet, als Startup aus Gütersloh. Total geil. Dann kamen die vorbei. Erst so wollten die, also auch so fast nicht ernst genommen. Dann, nee, doch, hören wir uns mal an, ist irgendwie spannend. Und dann kamen die vorbeigelaufen, hatten auf einmal sofort richtig Bock und haben dann mit uns die ersten Kampagnen gemacht. Das heißt, wir haben eigentlich im Branding sofort mit Profis zusammengearbeitet. Dann haben wir lange Gedanken gemacht, wer passt denn zu uns. Ne? Und das ist auch nicht so einfach. Also wenn du ein bisschen Aufsehen erregen möchtest. Ne? Und das Ganze, erstmal musst du dich entscheiden, Mann oder Frau, ne? Und bei Frau kannst du ja komplett daneben greifen, ne? Je nachdem, wie du Aufsehen erregen möchtest. Oder findest du, was richtig gut passt. Und dann sagte Thomas irgendwann, ja, Sophia passt nicht. Boah, so krass, ja, wenn wir das hinkriegen, wäre eine coole Sache. Dann hat er mit Alain gequatscht, ne?
Den Manager?
Ja, genau.
Genau, mit dir und Alain. Ne? Ja, alles klar, lass mal hinsetzen. Und dann bin ich vorbeigekommen, haben uns im Meeting getroffen. Mhm. Wir haben uns eigentlich recht sehr gut verstanden. Ich sag mal, sofort. Sie hat sofort gerafft, worum es ging. Und dann war halt so...
Ja, dann wollte sie 20% haben.
Ja, genau. genau, das war, ja, war cool. Das hat echt vor allem menschlich gepasst. Das ist die wichtige Komponente, dass es menschlich passt. Weil wir auch, wenn man ja viel zusammenfahren, hier
richtig, in da. Genau, das ist ja nicht so, dass wir irgendwie, sagen wir mal, also in einem normalen, ein üblicher Testimonialvertrag, da sind ja Tage aufgelistet, die du praktisch arbeitest im Jahr. Ne? Also da gibt es dann irgendwie Shooting-Tage, dann gibt es PR-Tage oder etc. Das ist ja alles in einem Vertrag sehr strukturell etc. aufgelistet und so. Aber bei diesem Vertrag, den wir haben, ist das ein bisschen anders so. Klar, wir haben auch einen Vertrag, sehr logisch, denn ich habe ja nicht nur Anteile der Firma, sondern ich bin ja auch Testimonial. Klar haben wir da einen Vertrag, aber es läuft trotzdem ein bisschen anders, weil ich profitiere natürlich auch vom Erfolg der Firma, das ist natürlich logisch und deswegen fällt das für uns so ein bisschen weg, sondern bei uns ist es so, wir arbeiten, wenn wir arbeiten müssen, wenn wir Bock haben und wenn wir sehen, wir wollen das und das machen. So, und deswegen haben wir natürlich nicht nur irgendwie 5 Tage im Jahr. Wir haben jetzt nicht irgendwie 5 Tage Shooting und noch 2 PR-Termine, sondern wir haben viel mehr.
Wie viele Startup-Anfragen kommen denn mit dir so rein in der Woche?
Seitdem ich die Anteile bei Schüttflix habe, sehr oft.
Aber du machst nichts anderes?
Nee, ich mache nichts anderes, weil erstmal für mich ist es nicht nur primär immer darum geht, Hauptsache ich investiere jetzt noch in das. Also es muss schon zu mir passen. Aber um zu dem anderen nochmal zurückzukommen, deswegen sagt ja Hülse auch, das Menschliche ist so unfassbar wichtig, weil wir haben so viel miteinander zu tun und auch jetzt nächste Woche wieder mehrere Tage, wenn wir da zwischenmenschlich irgendwie nicht miteinander auskommen würden und wenn wir da nicht so auf einem Level wären, dann wäre das irgendwie für alle eine Qual. Dann wäre es für mich eine Qual, dann wäre es für Hülse eine Qual, für Thomas wäre es eine Qual, sondern wir müssen auch irgendwie abends mal an einem Tisch sitzen können für 4-5 Stunden und 2 Kisten Bier trinken können und irgendwie sagen können, geil, es war ein geiler Abend irgendwie. Ne? Dass man auch freundschaftlich da auf einer Ebene ist, damit man da an einem Strang zieht irgendwie. Das war uns sehr wichtig und das hat von vornherein sofort gepasst und deswegen war das eigentlich für uns klar, dass wir das zusammen machen wollen. Also
für dich war auch dann erstmal das Geschäftsmodell gar nicht so wichtig, sondern eher die persönliche Beziehung war wichtiger, um das zu entscheiden, das zu machen?
Naja, wenn das so wäre, dann würde ich jetzt mit jedem, mit dem ich mich gut verstehe, jetzt auch Geschäfte machen. Also klar, das ist auch nicht richtig, aber wenn man vorhat, da so einen Schritt zu gehen, so einen elementaren Schritt zu umzugehen, dann spielt, finde ich, das Menschliche eine große Rolle. Ich kann jetzt nicht sagen, oh Gott, ich verstehe mich mit dem so gut, ich verstehe mich mit dem so gut, jetzt mache ich mit dem auch ein Startup. Also das muss auch natürlich, sagen wir mal, inhaltlich dann auch alles passen.
Aber hast du darüber nachgedacht, ob du denen auch wirklich helfen kannst? Weil ich meine, wer sind eure Kunden am Ende, die ihr erreichen wollt? Sozusagen, wenn du sagst, der Welt das erzählen, dann geht es jetzt ja nicht so sehr um Typen wie mich, die irgendwie im Büro rumhängen, sondern es gibt Leute, die am Ende wirklich einen irgendwie Schüttgut brauchen. Also
Jungs und Mädels von der Baustelle.
Von der Baustelle, genau. Das heißt, ihr habt schon überlegt, und das war dir auch klar, Mensch, irgendwie bei mir gucken relativ viele, weiß ich nicht, Bauarbeiter, Handwerker in mein Account, deswegen kann ich da helfen?
Also ich kenne ja meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe ist nicht zwischen 14 und 18, die Justin Bieber hören und Taylor Swift, sondern meine Zielgruppe ist tatsächlich auch etwas älter und ich weiß es auch, größtenteils auch männlich. So. Und ich bin
komisch.
Und ich bin ein bodenständiges Mädel und ich stehe auf harte Kerle, das weiß jeder. Und sag, was ich denke und nehme kein Blatt vor den Mund. Und deswegen, glaube ich, spreche ich auch genau die Zielgruppe an, sagen wir mal, die auch auf der Baustelle arbeiten. Ne?
Also, ja, oder ja, absolut. Ist ja ein bisschen provozieren. Sophia provoziert ja ganz gern mal, wir natürlich dann auch mit. Ja. Also und das ist ja, man muss ja erstmal auf sich aufmerksam machen. Und ich habe letztens bei so einem Monster-Baustoff-Vertriebsbude gesagt, ich sag, wir sind jetzt schon der bekannteste Baustoffhändler überhaupt. Das ist jetzt. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Wir gehen nicht mehr weg. Das Plattform muss ja immer eben rein.
Und haben die Experten von Jungformat gesagt, okay, super, oder haben wir um Gottes Willen?
Die haben gesagt, perfekt.
Ah, okay.
Also die haben genauso gesehen wie wir. Ah. Perfekt Setup.
Und dann habt ihr euch auch so Sachen überlegt, sozusagen so inspiriert vom Pirelli-Kalender oder so. Wir machen jetzt auch Kalender und also Sachen, die natürlich in der Zico gut funktionieren.
Ja, also das mit dem Kalender, das war, wir wollten das auch so etablieren, das war uns ganz wichtig, ne? Also wir sehen ja den Kalender jetzt nicht so als, oh Gott, das ist jetzt die größte Einnahmequelle jetzt von Schüttflix, sondern Kalender war für uns, wir wollen ein gewisses Image und wir wollen ja bei den Bauarbeitern am Schrank kleben, oder?
Ja, aber wir wollen auch die Baustelle feiern. Also
Baustelle feiern, wir wollen die Bauarbeiter feiern und genau. Wir wollen bei den Bauarbeitern am Schrank kleben, genau. Oder? Das ja, war doch unser Ziel.
Absolut. Und dann trotzdem Stretch machen, dass das aber auch jedem anderen Geschäftsfahren immer geben
so
kannst.
Ist es,
also
genau.
Du übergibst ihn auch am Weihnachten, ne?
Genau.
Und das ist halt cool. Wir haben ich finde das ein cooles Ding geworden, aber das ist eigentlich alles deine Handschrift, weil ich kriege ja manchmal auch die Fragen, ne? Ist das nicht sexistisch? Was auch immer, Alter. So, auch von, ob sie jetzt Damen oder Herren sind, ne? Ich meine, ja, dann versucht ihr doch mal mit Sophia zu Mann drüber zu diskutieren, was sie jetzt anziehen soll auf so einem Bild.
Ja, ja.
Da gibt es ja nur eine Person, ja, ja, die entscheidet, wie sie aussieht, wie sie darstellen.
Das, ja, so, ja, das finde ich ja das Antifeministische immer an der Sache, dass man Schüttflix oder generell anderen Firmen immer so sagt, oh Gott, das ist sexistische Werbung, das geht ja gar nicht. Dabei bin eigentlich zu 80% für den Look, wie das aussieht, ich zuständig. Also ich will, dass es so aussieht. Ich mache mit der Fotografin, natürlich in Zusammenarbeit mit Hülse, machen wir uns Gedanken, wie kann der neue Kalender aussehen und so. Und wenn mir dann jetzt einer erzählen würde, Sophia, du musst jetzt in einer langarmeligen T-Shirt und hochgeschlossen in der Jeans und einem Helm und flachen Schuhen auf der Baustelle sehen, dann würde ich dem Vogel zeigen, sagen mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Auf gar keinen Fall sieht mein Kalender so aus. Der muss knallen.
Genau. Und so. Ich stehe dann manchmal und denke, Alter, das knallt vielleicht ein bisschen viel. Was soll die Haare hier rum? Wie soll ich das der Welt erklären? Sie hat sich gefreut und meinte, das wird ein Monsterbild.
Ja, und das ist, ich weiß noch, da gab es so eine Situation, ich habe scheiße brüllen können, beim aller unserem ersten Kalender, den wir geshootet haben, ne, da gab es so ein Motiv, da liege ich liege ich wirklich nackt im Sand, nur mit der High Heels so raus und da hat man mir wirklich nur so, die Assistenten haben mir so Sand auf den Körper
geträufelt,
damit einfach so die wichtigen Stellen, wenn wir mal bedeckt sind und ich in dieser Schaufel da liege. Eine Hülse stand irgendwie so 20 Meter, der stand 20 Meter entfernt von der Szenerie und dachte sich nur, ach du Scheiße, oh Gott, was machen wir denn?
War der erste Kalender, ne? Ja. Könnte auch ein drüber sein.
Wie viele Kalender gibt's da aktuell?
Also wir haben 2020 in 19 haben wir einen für 20 geschossen und jetzt für 21 machen wir den dritten, machen wir jetzt dieses Jahr.
Und da sind dann Auflage 100.000 oder?
Na, was haben wir drucken so 25, 30.000
sowas. Und die verschickt ihr dann gratis an die Baustelle?
Wir verteilen, also man kann die kaufen. Mhm. Und natürlich unsere Kunden kriegen die so, ne? Also Kunden und Partner versorgen wir damit, absolut, aber wir wollten jetzt auch nicht so ein Ding rausramschen einfach. Ne? Das ist immer so die Frage. Kannst du jetzt einfach nur überall umsonst hinlegen, aber das glaube ich, das ist auch nicht. Deswegen haben wir das bepreist, sogar mit 25 €, meine ich, haben wir den letzten verkauft.
Ja, wir haben, ne, ja jetzt mehrere Varianten. Wenn wir jetzt
vier Monatskalender hier, wo du dann runterschieben kannst, wie der in jedem Büro hängt. Ne? Wir haben den High-End, der sich richtig cool anfühlt, einen großen Kalender, ne, für die Wand. Ja.
Aber also man kann den kaufen und ihr verschickt den an Kunden,
genau.
Aber man muss den ja noch mehr in die Fläche kriegen, damit, weil die Idee ist doch wahrscheinlich mit so einem Kalender, dass man immer wieder erinnert wird an Schüttflix, wenn man...
Absolut, aber den Pirelli-Kalender war auch nicht so einfach dran zu kommen.
Okay, okay. Also das heißt, ihr macht also nicht inflationär raushauen?
Ja, das macht keinen Sinn.
Was ist das? Gibt es denn noch für Kooperationen, die ihr gemeinsam macht? Weil ich meine, du kannst jetzt nicht einfach bei Instagram posten, wer braucht Sand. Ja? Also das ist ja, oder? Doch?
Nein.
Nein, das kann ich nicht und ist auch nicht meine Intention dahinter, weil meine Follower, was sollen die denn? Können ja sowieso keine 10 Kilo Sand bestellen, das macht keinen Sinn. Nö, aber das ist ja unser Baby irgendwie.
Wir bauen eine Brand.
So, wir bauen Brand und wir wollen natürlich Awareness und das kriegen wir natürlich auch durch die Follower, ob die das jetzt im Endeffekt jetzt kaufen können oder nicht. Aber es findet statt und die Leute kriegen das mit und das ist erstmal das A und O.
Das heißt, du spielst auch bei Instagram ab und zu dann die Shitflix-Story und erzählst, was da los
ist? Natürlich, wir machen alles. Also wir sind ja auch stolz auf das, was wir bis jetzt geschafft haben in 2 Jahren und ich finde, das kann man auch mal rausposaunen.
Aber generell, hast du mir auch schon im Vorgespräch gerade erzählt, machst du eigentlich, also Influencer-Sachen machst du eigentlich normal gar nicht?
Nee, ich mache Paid by Post nicht, nein. Hm. Und das mache ich ja mit Shitflix auch nicht. Das ist ja die Firma und ich habe ja Anteile und ich bin Testimonial. Dass ich das auf meinem eigenen Kanal bewerbe, ist ja logisch. Hm. Aber dass jetzt irgendwie nicht morgen hier, ich lese jetzt hier gerade, Rheinberger Preußenquelle kommt, ja. Sag ich einfach mal so, weil die Flasche neben mir steht und sagt, oh Sophia, geil, hier hast du ein bisschen Geld. Poste mal auf deinem Kanal morgen hier, guck mal, Preußenquelle ist das beste Wasser, was ich je getrunken habe. So einfach zu kriegen bin ich dann doch nicht.
Ist denn für dich Instagram der wichtigste Kanal?
Nee.
Sondern?
Für mich sind die klassischen Medien der wichtigste Kanal. Das ist Zeitung und das ist Fernsehen. Und Instagram, ja.
Ich meine, wir reden bei Instagram bei dir über 1,2 Millionen Follower.
Also das einzig Gute, was ja wirklich an Instagram ist, dass man mittlerweile nicht mehr abhängig ist von den klassischen Medien. Ne? Also ich muss jetzt morgen nicht die Bild-Zeitung anrufen und ich muss jetzt morgen nicht RTL anrufen, sondern ich kann auf meinem eigenen Kanal etwas preisgeben, ohne dass ich direkt in Abhängigkeit falle mit irgendeinem Blatt. Das ist schon mal das Positive daran. Aber ansonsten ist das jetzt für mich, sagen wir mal, wie gesagt, ist es für mich keine Einnahmequelle. Also Instagram ist für mich keine Einnahmequelle.
Aber die Kommunikation, auch wenn du sagst irgendwie, ich habe was zu announcen oder PR oder so, das ist für dich das Wichtigste, dass du den direkten Draht hast zu Zeitung und TV.
Für mich ist es, sagen wir mal, ein Mix aus allem. Bisschen Instagram, aber auch klassische Medien ist für mich wichtig. Fernsehen. Ich finde, es gibt ja diese ganzen Influencer, die finden ja nur auf der Plattform statt. Und wenn du den Instagram wegnehmen würdest, hätten sie eigentlich keine Karriere mehr. Dann würden sie auf allen anderen Kanälen in den klassischen Medien überhaupt nicht mehr vorkommen. Weder im Fernsehen noch in den klassischen Zeitungen. Keiner wüsste eigentlich, wer das ist. Und ich will nicht in so eine Abhängigkeit des Internets verfallen, sondern ich mache ja jetzt schon 17 Jahre Fernsehen, 17 Jahre Karriere. Und da finde ich eigentlich auf allen Medien statt. Und ich finde, das ist eigentlich
Aber machst du ein bisschen Sorge, dass es wieder weg sein könnte? Also glaubst du wirklich, dass Instagram eines Tages wieder weg sein könnte?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, nee, ich habe keine Ahnung, mich ehrlich gesagt. Ich habe mit Instagram, also ich nutze das, aber ich mach da meine Karriere nicht aus. Wenn man jetzt morgen sagen würde, Sophia, Instagram ist weg, dann würde ich sagen, ja, schade, kann man weniger gucken und kann man ein bisschen weniger posten, aber ich glaube, dass meine Karriere genauso weitergehen würde wie bisher auch.
Ja, die Zyklen werden halt andere, aber das Interessante für uns ist ja auch, also in der Kooperation und in unserer Zusammenarbeit kann man auch sagen, dass sie, weil sie halt überall stattfindet, zieht das halt auch alle anderen Medien mit. Ne? Also wenn wir Sachen zusammen machen, wenn dann alles auftaucht. Wir haben jetzt letztens bei der Strabag irgendwie ein 4000. Transport ausgeliefert. Eigentlich gesagt, ja, fahren wir bei der Strabag mal vorbei mit Sophia. Warum? Weil du irgendwie nach Paros musstest. Nee, wie ist das Paros? Paros, ja. Genau. Und dann kommt halt direkt RTL vorbei, ne?
Okay.
Und das ist ja nur, weil Sophia halt über die ganzen Medien hinweg stattfindet und eben nicht nur Instagram ist. Und
das heißt, du kannst auch sozusagen eigentlich ja Instant-PR machen. Wenn du irgendwie was kommunizieren willst, dann hast du bei RTL oder bei der Bild sofort den Kontakt und sagst, ey, hört mal, ich mach was und du wolltest ab zu kommen, dann kommen die auch.
Ziehen dir jedes zweite Bild, was du postest, ziehen die hinterher.
Ziehen die hinterher oder
also, ja, also das eben benannte Foto mit den Hasenohren.
Ja.
Das war überall.
Es ist aber auch natürlich auch immer ein Geben und Nehmen mit RTL oder mit Bild oder mit den anderen allen möglichen Blättern. Es ist, ich mache so lange Fernsehen und sie profitieren von mir teilweise und ich profitiere von ihnen. Das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und deswegen ist das, also darf ich auch nicht vergessen, der klassische Bauarbeiter oder der Firmeninhaber von irgendetwas, der ist ja nicht nur auf Instagram zuständig. Der guckt ja nicht nur auf Instagram, was macht denn Sophia Tomalla oder Shitflix, sondern nee, die sind ja immer noch sehr mit den klassischen Medien verbunden. Die lesen die Bildzeitung, die gucken das klassische Fernsehen. Da muss man einfach auch stattfinden. Das ist ja eigentlich eher die Zielgruppe von Shitflix und nicht Instagram.
Und ist es bei dir dann auch so, ich meine, jetzt, wer dich verfolgt, in den letzten Wochen waren ja viele private Entwicklungen.
Mhm.
Nutzt du die dann auch oder spielst du die oder gehst du damit dann auch professionell um? Oder sagst du, das hat damit nichts zu tun, das ist dann halt blöd, dass das auch aufgegriffen wird? Oder ist das schon was, wo du auch drüber nachdenkst, wie mache ich das jetzt, wem gebe ich was und so?
Also ich habe, ich mache das jetzt 17 Jahre. Das ist natürlich eine unschöne Sache, aber ganz ehrlich, auch in jeder andere Tag, an jeder Tag wie jeder andere auch, da muss man Augen zukneifen, muss man sogar eine 2 Kommentare abgeben und dann geht für mich das Leben ganz normal weiter. Also da klar, dann hat man einfach mal 2 Tage die Medien voll mit Sachen, die man eigentlich nicht gerne lesen würde.
Aber wir haben unendlich lustige Sachen gehabt. Also ich weiß noch, als der Banner geklaut wurde.
Ja, genau.
Da haben sie uns einen 9-Meter-Banner, Sophia liegend am Bauzaun, über 3 Bauzaunfelder, 9-Meter-Banner hat einer geklaut.
Okay, das heißt, ihr macht auch mittlerweile gemeinsam dann so Bauzaun-Banner
mit also, ja. Ja, klar. Und dann habe ich, wäre so eine WhatsApp-Gruppe, ich sage, Alter, der erste Bauzaun-Banner ist weg. Ne? Und dann Sophia, boah, krass, machen wir eine Story draus. Und dann hat RTL den Bauzaun-Banner gesucht in der Stadt. Ja. In der Fußgängerzone. Dann sind sie noch nach Istanbul, die haben dich noch interviewt dazu.
Ja, genau, das stimmt.
Wirklich, RTL-Team dann zu, nach Istanbul geflogen, um sich zu den Bauzaun-Bannern zu interviewen. Ja. Wow, okay.
Also, dann waren wir bei RTL exklusiv mit so, weiß ich nicht, 3 Minuten Beitrag.
Vor allem jeder hat gedacht, wir haben das irgendwie selber arrangiert. Ne? Nee. Nee, aber es hat wirklich irgendjemand, wir sind ja immer noch auf der Suche, ich vermute mal, es war ein Mann, oder? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Wir sind immer noch auf der Suche nach demjenigen, der den 9 Meter Sophia Tomalla Banner irgendwie geklaut hat. Ich dachte, wo hängt man 9 Meter Banner hin?
Wo hat denn der gehangen? Wo ist denn der weggekommen?
Also, der ist in Erftstadt, bei Köln.
Erftstadt, also auf einer großen Baustelle.
Ja. Okay. Das war echt lustig. Ja. Das ist auch bei uns da so eine Story raus entstanden, wo ich sage, ey, guck mal, das war wahnsinnig irre hier.
Vielleicht war es aber auch so eine feministische Aktion. Auch um Gottes Willen. Eine halbnackte liegende Frau dort am Bauzaun, das muss sofort abgerissen werden. Genau. Kann auch.
Ganz schlimm.
Ja.
Nachdem Sophia sozusagen investiert hat, haben jetzt ja mittlerweile auch andere Profi oder ne, Investoren, Speed Invest, glaube ich, aus Österreich ist dabei. Holzbrink Ventures, also auch bekannte deutsche Investoren. Was haben die nochmal reingegeben jetzt zuletzt?
Wir haben jetzt insgesamt Funding knapp 30 Millionen.
30 Millionen, das heißt, dann ahnt man so, die Firmenbewertung liegt schon so dann Richtung 100 Millionen plus?
Ja, über 100.
Okay. Und dann jetzt nochmal, wir müssen natürlich rausbekommen, Sophias Anteil, ist denn der dann zumindest mal so einstellig?
Das ist eine Kombination. Sie hat ja auf der einen Seite die Anteile, die jetzt sie wirklich direkt hart gekauft hat. Und dann gibt es noch einen großen ESOP-Pool, an dem Sophia auch massiv partizipiert. Das ist eine Kombination.
Also das heißt, am Ende, sagen wir jetzt, nehmen wir mal an, es kauft jemand für 100 Millionen, dann ist es schon so, dass Sophia dann auch mit ein paar Millionen rausgeht. Ein
ordentlicher 7-stelliger Betrag.
Okay. Da kann sich ja die Anteile jetzt selber ausrechnen.
Ja.
Und zusätzlich gibt es noch Testimonial-Bezahlung. Also das ist dann so die normale Bezahlung.
Ja. Okay. Muss man ja auch. Also.
Waren die anderen, waren die anderen Investoren sozusagen jetzt, war dir das egal, fanden die es cool oder sind die deswegen gekommen?
Ob sie deswegen gekommen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, letztendlich muss natürlich irgendwie das Geschäftsmodell überzeugen und das Team, was dann vor Ort ist und die Bude auch managt und die Bude hochzieht. Ne? Das ist, glaube ich, nachher aus dem Investoren sich absolut das Entscheidende. Trotzdem glaube ich schon, dass natürlich ein Brand-Building und eine Brand-Awareness jedem Unternehmen hilft. Und deswegen, da haben wir dann ein super Verhältnis. Auch mit den Investoren, die das auch total begrüßen, dass wir zusammen hier über die Länder ziehen.
Die sehen am Ende eine Plattform und denken, die Geschichte von Flixbus und Ähnlichem, die kann man jetzt nochmal wiederholen.
Die Flixbus-Jungs sind auch bei uns investiert, die von Sender auch. Ja. Also auch die haben bei uns kleine Tickets gelegt. Ja, absolut.
Hast du dann einmal die Runde gemacht, alle sozusagen Logistik?
Ja, nein, um Gottes Willen, das war gar nicht der Fall. Über Holzbring, der kam, Holzbring hat gesagt, hier, die würden auch gerne mit investieren. Also ich habe keine Runde gemacht. Und auch jetzt, also Investoren bilden sich bei uns noch und nöcher. Die letzte Runde, die wir gemacht haben, vor 3 Monaten über 10 Millionen, die haben wir, wenn man mich an der Frage sagt, ich war eine Friends and Family Round. Ja, wie denn Friends and Family Round für 10 Millionen? Ich sage nur Bestandsinvestoren. Und das ist halt, ich bin halt überhaupt nicht über den Markt gegangen, ne? Und das fanden halt viele, die sich gemeldet haben, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich meine eine Finanzierungsrunde mache, dann melde ich mich, ne? Und hab mich halt nicht gemeldet. Klar, das fanden natürlich viele uncool danach, deswegen haben wir auch nichts announced, weil ich keinen Bock, dass ich einer melde, aber die Leute melden sich ja wieder, was da passiert. Und dann sag ich, ja, wir haben gerade nochmal 10 Millionen gekriegt, ne? Jetzt haben wir auch, irgendwie größer 15, 16 Millionen eh rumliegen, ne? Und ich meine, wir zahlen halt Strafzinsen oder Verwahrentgelt heißt das ja jeden Tag, ne?
Weil ihr das Geld eigentlich aktuell gar nicht braucht. Die Firma ist dann Cashflow-positiv?
Nein, die ist nicht Cashflow-positiv, aber unsere Burnrate, also wir kommen locker 30 Monate mit der Kohle aus, ne? Und 30 Monate ist ja in diesem Startup-Umfeld schon easy und wir könnten auch morgen nochmal Kohle nachziehen, also auch vom Bestandsinvestor nochmal. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, ne? Da haben wir echt eine komfortable Position.
Und Wachstum geht schnell genug oder was tut man da?
Absolut, also habe ich ja gesagt, dass wir von Januar bis jetzt haben wir fast vervierfacht das Volumen. Also in einem halben Jahr 4x. Ja? Und ich glaube, wir werden es nochmal mindestens 2x, eher ein 3x machen bis Ende des Jahres. Also das ist cool, ja.
Und wo kommen die ganzen neuen Kunden her? Also ich meine, die kommen jetzt ja nicht nur von Sophia.
Also wir können, nein, absolut nicht. Wir haben uns entwickelt, wir machen wenig Small Medium Enterprise. Das ist die Longtail, die kleinen sind bei uns 20% vom Umsatz. 80% sind Großunternehmen, ne? Also das ist eine Strabag. Oder halt deren Wettbewerber, die Strabag wiederum.
Und dann macht er wirklich Cold Calls und ruft die an?
Nein, die Strabag ist, mit denen haben wir eine Partnerschaft, mit denen wir deutschlandweit jetzt in die Strabag-Niederlassung gehen, in alle 200. Strabag hält auch 5% der Firma jetzt. Okay. Haben wir eine letzte Finanzierungsrunde, die riesen Spaß dran haben. Also nur bei der Strabag hast du halt ein Umsatzpotenzial größer 200 Millionen. Nur in Deutschland. Hm. Und die Strabag ist paneuropäisch.
Weil das ist die größte Baufirma.
Das ist der größte Verkehrswegebauer. Also wenn Sandschotter und Kies brauchst du vor allem in großen Infrastrukturmaßnahmen. Also wenn es Richtung Autobahnbau geht oder Zuglinien, ne, oder auch Entsorgung aus dem Tunnelbau und dergleichen. Das sind halt die großen Projekte. Da hast du halt Projekte 5, 6, 7 Millionen noch teilweise. Die laufen, die kriegst du dann in einem Monat. Die laufen natürlich dann über Jahre auch. Also man guckt dir so ein Stuttgart 21 an. Stuttgart 21 würde ich sagen, Bodenentsorgung Stuttgart 21, 300, 400 Millionen. Nur das Projekt. Also nur mal Dimension, ne, was dann da so an Wertschöpfung hinterhängt, was heißt Wertschöpfung, aber an Entsorgungskosten, die eine Plattform halt gut lösen könnte. Wir haben jetzt die ersten Schiffe auch beladen, das heißt, wir fahren gerade aus dem Süden Schiffe in den Norden, weil die Deponiekapazität andere ist. Ist halt cool, auch multimodal zu agieren, aber zurück zu, was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind eigentlich die großen Baukonzerne. Weil wir denen eine Logistik- und Supply-Chain-Lösung gebaut haben, die heute nicht haben. Ne? Also wenn heute.
Und wie kommt ihr die ran?
Meistens werden sie bei uns.
Ach, wirklich so? Also das heißt, die haben dann schon von euch gehört und rufen dann bei euch immer an?
Absolut. Und dann hast du das ist halt auf C-Level melden, also oder aus dem Management melden die sich meistens und dann ist aber trotzdem noch die Arbeit unten auf der Fläche zu tun. Also da musst du trotzdem noch in jedem, wenn du dann sagst, ja, alles klar, wir machen das jetzt zusammen, dann musst du trotzdem mit dem Keycon-Management, also wir haben eine Keycon-Struktur, mit der wir dann also nur für die Strabag jetzt beispielsweise 25 Leute, die machen jetzt die 200 Baubetriebe der Strabag, ja. Und da musst du halt da rein, das erklären, wie es funktioniert, wie man miteinander arbeitet, diese Arbeitsumgebung oder die Arbeitsebene da miteinander zu finden. Aber wir wollen uns eigentlich jetzt nur in Deutschland erstmal auf die Top 10 bis 20 Bauunternehmen konzentrieren und mit denen können wir locker eine Milliarde Umsatz machen.
Und ihr wollt auch erstmal Fokus Deutschland?
Wir machen jetzt noch Deutschland, weil wir halt, das ist ja wie so ein, bei uns wie so ein Food-Delivery-Plattform auch. Du musst halt alle Restaurants der Stadt drauf haben, bevor du attraktiv bist. Ne? Wenn du nicht alle Sandgruben und Schotterwerke drauf hast, dann hast du keine geile Lösung für den Kunden. Das heißt, wir haben jetzt in Deutschland 3.500 Partner auf der Plattform.
Also
das
sind dann Sandgruben und Kieswerke?
Ja, sind 1.300 Sandgruben, Schotterwerke, Kieswerke und 2.200 Spediteure. Aha. Die sind jetzt drauf. Wir werden jetzt demnächst, also Internationalisierung werden wir dieses Jahr nicht machen, wir machen nächstes Jahr. Und dann werden wir mal uns Richtung Osteuropa weiter bewegen. Und da ist der große Hebel, du hast halt wirklich richtig, richtig viele ganz, ganz große Infrastrukturprojekte im Osten. Große Autobahnbauten, große Zugstrecken, die da gebaut werden und da gehen halt sofort, also Infrastrukturmilliarden gehen dahin, ne? Und da wollen wir unseren Teil vom Kuchen haben.
Vodafone stellt sich gerade als New Work Anbieter auf. Was heißt das? Sie bieten Lösungen, um hybrides Arbeiten möglich zu machen. Eines der Buzzwords der Stunde. Und die Kollegen sagen, hey, jeder möchte doch am Ende einen eigenen modernen Arbeitsplatz sich selber konfigurieren können. Man braucht vielleicht eine eigene Kommunikationsstruktur, eine virtuelle Telefonanlage aus der Cloud. Man müsste jederzeit chatten, man möchte telefonieren, Videocalls abhalten. Man braucht auf jeden Fall eine Security-Situation, wo man seine sensiblen Daten und Kundendaten schützen kann. Man muss das kombinieren natürlich mit ausgezeichneten Mobilfunk- und Festnetztarifen und genau das alles bietet Vodafone. Man kann sich aus den verschiedensten Elementen und Produkten von Vodafone diesen modernen Arbeitsplatz selber zusammenbauen. Wer mehr Informationen haben möchte, alle Infos vodafone.de/newwork.
Aber ihr macht ja auch, habe ich gesehen, klassisches Sponsoring, also Kölner Haie oder also Sportsponsoring ist bei euch auch ein Thema.
Ja, das ist Sportsponsoring, mit den Kunden zusammen was machen und weil wir irgendwie Spaß dran haben. Ne? Wenn wir da mal hinfahren, Fußball sind wir öfter zusammen. Ne? Ist auch immer cool, jetzt 40 Leute, 40 Kunden ein oder was und dann Sophia kommt nochmal dazu und dann machen wir irgendwie einen lustigen Nachmittag. Ne? Das klappt, ne? das ist finde ich auch gut, macht auch Spaß.
Aber es ist mehr Spaß getrieben, als das jetzt wirklich...
Doch, eine Kombination. Also ich finde es schon wichtig, dass man mit den Kunden auch sich außerhalb, ja, also bei Sportevents und so weiter dann platzieren kann. Das Gleiche ist aber auch, ich finde so ein, es müssen aber wieder Sachen sein, die zu uns passen, ne? Schalke, klar, machen wir mit Thomas gemeinsam, auch mit Schüttflix. Kölner Haie finde ich ein Sport, der zu uns passt. Ja, also Eishockey ist halt doch eine echte Kerle Sport, ne?
Ja, und, ja ich finde jetzt, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sponsoring beim Damenvolleyball wären, das wäre jetzt irgendwie nicht passend zu Schüttflix.
Nee. Obwohl wir letztens bei irgendeiner Beachvolleyball-Challenge den ganzen Sand geliefert haben.
Ja, okay, gut.
Aber sonst, nee, absolut, das muss zu uns passen. Wir sind jetzt, du liegst ja auf der Eintrittskarte von den Kölner Haien.
Ja, ich lieb's.
Ist total geil.
Okay.
Ja, das passt zu uns, ja. Und bei den Vereinen, also jetzt auch gerade bei den Kölner Haien, die waren ja doch ein bisschen gebeutelt jetzt von Corona, haben wir auch nochmal mitgezogen jetzt, ne?
Aber nochmal, um den Marktplatz in Schwung zu bekommen, dass das überhaupt alles jetzt auch Sinn macht, da wart ihr ein bisschen im Vorteil, weil euer Partner, der Hagedorn,
wir konnten darüber schon mal ein bisschen Volumen draufwerfen, absolut. Ja. Und dann ist das halt das klassische Marktplatzthema. Du musst halt beides hochfahren, ne? Ja. Demand Supply. Und jetzt mit der Strabag kann man den absolut größten Kunden, den man in dem Segment haben kann.
Also Demand ist dann.
Ja, klar, genau.
Und Supply habt ihr dann aber die verschiedenen...
Supply ist easy, ne? Weil die Sandgrube...
Abtelefonieren und ja, wollte ich listen lassen.
Wir fahren da wirklich vorbei. Das ist halt du... Also jetzt unsere Partnerakquise, die klappt nicht über SEO und SEM, die klappt auch nicht über Instagram, ne? Also ein Schotterwerk kommt nicht bei dir auf die Plattform, nur weil jetzt irgendwann bei Instagram oder eine Online-Marketing-Kampagne gefahren hast, sondern da haben wir so eine Truppe von 20 Leuten im klassischen Außendienst, ne? Die haben dann irgendwie so ein... eine Karre und los, ne? Und da musst du da Menschen, musst du hinfahren, die Menschen treffen, denen das erzählen, müssen die raffen, dass es kostet nichts dabei zu sein. Du listest deine Produkte, deine Preise und los geht's. Ne?
Okay, okay.
Und cool ist, wir zahlen jeden Tag. Also jeder Partner, wenn jetzt heute, keine Ahnung, einer bestellt 1000 Tonnen, also 1000 Tonnen ist eine klassische Lieferung, einer braucht 1000 Tonnen Schotter heute, dann kaufen die 1000 Schotter von Schotterwerk. Der Spediteur fährt dann 40 Mal, 25 Tonnen ist auf so einer Tour und hast du 40 Touren und abends generieren wir automatisch im System Gutschriften für alle. Also der Spediteur als auch der Lieferant kriegt jeden Abend seine Kohle. Und das ist halt cool, das ist in der Branche anhört oft, ne? Dass du einfach am selben Tag, also jetzt wenn du bei der Sparkasse bist, kriegst du am selben Tag das Geld, wenn du woanders bist, vielleicht erst morgen. Aber das ist natürlich cool, ne? Und das haben wir voll durch automatisiert bis ins Letzte in dem Prozess. Und das war auch geiles Marketing.
Glaubst du, wie groß glaubst du, kann das ganze Ding werden? Also was ist so die Vision? Jetzt Osteuropa, also ist das so ein Unicorn-Potenzial?
Wir bauen Monster. also das ist ganz einfach. Ich will es jetzt nicht mit Amazon vergleichen, ne? Aber Bezos hat angefangen mit CDs, DVDs und Büchern, weil die unendlich einfach sind zu verschicken. Ich bin ja alter Lagermensch, ne? Ich weiß, wenn du ein Buch ordentlich verpackst, kannst du mit dem LKW drüber fahren, das geht nicht kaputt. Also der ist in der Kategorie gestartet, die unendlich einfach war. Von Preisbindung, einfach zu verpacken, einfach zu lagern, wird nie schlecht und so weiter. Ne? Wir machen die Baustellen, machen die gesamte Baustellenlogistik. Wir haben es angefangen mit den einfachsten Produkten, die es gibt. Sand, Schotter und Kies. Sand, Schotter, Kies geht auf dem Weg zum Kunden nie kaputt. Wir haben null Retouren. Es ist einfach, auch jetzt Inventory Management ist immer so ein Riesenthema im Plattformgeschäft. Ne? Kenne ich das Inventory aller meiner Partner? Also haben die es auch wirklich da. Das ist ja bei uns einfach. Eine Sandgrube weiß ja 10 Jahre, bevor sie keinen Sand mehr hat, dass sie keinen Sand mehr haben wird. Das heißt, wir werden eine komplett Logistiklösung für die Baustelle bauen. Wir haben nur angefangen mit dem absolut einfachsten Commodities, die es halt gibt. Sand, Schotter und Kies.
Aber es läuft auch alles über die App, ne? Also ich meine, warum ist die App wichtiger? Warum macht ihr nicht die Website?
Du kannst beides. Also kannst du dich auch über die Website einloggen.
Es ist genauso gut.
Das ist halt absolut gleich, ja. Aber wir haben halt Mobile First gebaut, weil wir gesagt haben, da muss ja irgendwie auf der Baustelle funktionieren, ne? Das haben wir erstmal darauf optimiert, aber du kannst heute genauso dich mit dem Laptop, mit dem iPad oder mit dem Desktop dich einloggen und genauso deine Bestellung platzieren und alles andere machen.
Und die Bestellung platzieren ist dann aber auch teilweise so Messenger-artig möglich?
Wir machen jetzt noch keinen Messenger hin und her, sondern wir haben irgendwie einen coolen Order-Prozess, wo du deine Baustellen vorher angelegt hast und stellst gegen die Baustelle. Wir haben jetzt noch nicht dieses, also so à la China, ne? Wo ich dann immer in den WhatsApp-Kanal reinticker. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Weiß nicht, fand ich bisher noch nicht so cool.
Sophia, man hat das Gefühl, wenn man dich so verfolgt, du bist schon auch gerne sehr klar, wo du stehst. Also zum Letzten irgendwie auch, das ist dein Startup, also Startup-Welt, da suchst du dir jetzt ein Ding raus, das machst du jetzt. Da müssen sich jetzt auch nicht mehr viele andere melden, gefühlt.
Nee, das klingt immer so, ja, ihr braucht euch nicht mal melden. Also natürlich, seitdem ich bei Schüttflex investiert habe, melden sich natürlich bei mir irgendwie, keine Ahnung, 10 die Woche. Wir sagen, ey, wir haben auch ein Startup, hier, wir wollen, keine Ahnung, vegane, was weiß ich nicht was, produzieren und das ist doch super und ein Plastikersatz hier. Und also es gibt ganz viele Leute, die jetzt natürlich auch darauf hoffen, dass ich investiere, weil es einfach so gut funktioniert hat mit Schüttflex. Sie sehen das natürlich. Aber mir geht's immer darum, glaube ich an die Sache und fühle ich mich mit den Leuten wohl und hat das irgendwie Potenzial, so, ne? Ich weiß, gebaut wird immer und jetzt in irgendwie einen veganen Kaffeeladen in Berlin-Prenzlauer Berg zu investieren, das ist einfach für mich, das passt nicht zu mir und ich glaube daran auch einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass das, also in naher Zukunft bin ich nicht bereit, irgendwo zu investieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht in ein paar Jahren sehe ich irgendwas und denke, ja, das wäre auch wieder was für mich. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr, glaube ich, erst einmal dann spekuliere, dass ich irgendwo nochmal investiere. Glaube ich ja nicht.
Okay.
Aber das ist ja auch, wir bauen einfach was ganz, ganz Großes.
Wir haben auch einfach keine Zeit.
Genau. Ihr habt überhaupt keine Zeit.
Wir haben keine Zeit.
Eine Bude jetzt und die machen
wir
richtig groß.
Aber zumindest, sagen wir mal, was ja Unternehmer normalerweise nicht so auch so explizit machen wie du, ist sich ihre politische Meinung öffentlich sagen. Ja. Da hast du auch keine Hemmung, offensichtlich.
Nein,
nicht.
Ich habe generell mit Meinungen überhaupt gar keine Hemmungen. Ich sage immer das, was ich denke. Natürlich denke ich mir auch mal, okay, da halte ich mich mal bei dem Thema bedeckt. Ich muss ja nicht zu allem meinen Senf dazu geben, aber auch in Politik mache ich keinen Hehl daraus. Also das ist...
Du hast ja vor kurzem auch sehr stark wahrgenommen, ja. So eine Instagram-Diskussion mit Herrn Laschet geführt.
Ja.
Wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass ich in der Politikrunde gesessen habe und gesagt habe, dass ich kein großer Fan von Armin Laschet bin. Und dann darauf hat
obwohl
sich...
Obwohl du ja CDU-Mitglied bist.
Obwohl ich ja CDU-Mitglied bin, richtig. Und daraufhin hat sich das Büro von Armin Laschet gemeldet und sagt, Herr Laschet würde Sophia Thomada gerne zu einem Gespräch eingeladen. Und dass ich das nicht absage, ist ja wohl logisch.
Was ist
ja
dein Kanzlerkandidat?
Es ist mein Kanzlerkandidat.
Und dann habt ihr das Gespräch auf deinem Instagram-Account quasi?
Nein, wurde live über die CDU auf dem Facebook-Kanal live gezeigt und da konnten die Leute sich einloggen.
Aber bei dir nicht?
Nee, bei mir jetzt nicht. Es war jetzt nicht automatisch über meinen Kanal, sondern über deren. Ist ja auch richtig so, ist ja seine Sendung.
Aber dein Kanal wäre ja viel größer gewesen.
Ja, aber daran sieht man mal, dass im Endeffekt für mich das jetzt nicht wirklich wichtig ist, über was für ein Kanal das läuft, weil du hast ja auch über die klassischen Medien mitbekommen, worum es ging und wo es zu sehen war.
Und bist du denn nach dem Gespräch, hast du deine Meinung ein bisschen geändert?
Also ich fand allein schon mal sehr mutig von ihm, dass er mich überhaupt zu diesem Gespräch eingeladen hat und dass er sich meinen Fragen auch gestellt hat. Und natürlich ist das ja logisch, die Leute beschweren sich jetzt mal, ja na klar, war er so einfach zu bekehren, ist ja logisch. Natürlich gehe ich nicht aus diesem Gespräch raus und sage, ah nee, also Herr Armin Laschet ist jetzt immer noch nichts für mich, ich will jetzt morgen die Grünen. Ist ja totaler Quatsch. Ich bin ja CDU-Mitglied und dass ich natürlich möchte, dass die CDU auch weiter an der Spitze bleibt, ist ja auch irgendwie logisch.
Okay. Und das heißt, da war das dann dein Beitrag, um sozusagen im Wahlkampf zu helfen oder kommt da noch mehr?
Nö, das war jetzt nicht mein Beitrag. Das würde so aussehen, wie als hätte man mich jetzt dafür engagiert, das würde ich jetzt im Wahlkampf helfen, sondern ich hatte eine Meinung über Herrn Armin Laschet, die wollte er ändern. Er hat mich eingeladen, mich zu diesem Gespräch eingeladen. Ich habe mich mit ihm darüber...
Aber ein bisschen hat sich schon geändert.
Genau, ich konnte ihn immer nie so wirklich als Person richtig greifen. Für mich war er immer so in Anführungsstrichen der Märchenonkel und es wirkte alles immer so ein bisschen unauthentisch. Aber nach dem Gespräch, muss ich sagen, ist er alles andere als unauthentisch gewesen. Und deswegen hat sich in Bezug auf meine Meinung auf jeden Fall einiges geändert, ja.
Gibt es noch andere Themen, die dir so am Herzen liegen? Also jetzt Politik haben wir jetzt schon, CDU, dann Wirtschaft, Schiffflix. Mhm. Was gibt's noch so?
Fußball. Schalke? Ja, da sind wir jetzt am Arsch natürlich auch, ne? Ein bisschen.
Aber du,
also
ja
sag mal, in meinem Fußball-Universum, sagen wir mal so, gibt es gerade keinen Gott, muss ich sagen.
Aber weniger wegen dem deutschen EM aus als wegen dem Abstieg von Schalke,
oder? Das deutsche EM aus war ja meiner Meinung nach noch verdient. Also das war ja irgendwie, das Spiel war eine absolute Katastrophe. Aber ne, wir als Schalker Kinder, ne, Hülse? Liebe kennt keine Liga, sage ich immer.
Okay, was ist deine Prognose? Kommen die Blauen da wieder raus?
Also, da ich natürlich Schalker Kind bin, ist das natürlich mein größter Wunsch. Ich bin aber auch Realist. Und ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, aus der zweiten Liga wieder hochzusteigen, wie erhofft. Sondern wenn man mal in die zweite Liga guckt, wer da alles spielt, von Hannover 96 bis HSV, das sind ja alles auch irgendwie eigentlich Erstligisten. Sagen wir mal, in dem Sinne eigentlich. Und dass man da nicht nur gegen Hintertupfingen spielt, das ist auch klar. Und das ist, man sieht ja am HSV, dass man da auch gerne ein paar Jahre in der zweiten Liga rumdümpeln kann. Ich hoffe natürlich das Gegenteil, aber ich male lieber mal schwarz und arrangiere mich mit dem Schlechten und werde dann eines Besseren belehrt.
Und was ist mit Frau im Aufsichtsrat und so?
Ja, why not? Können wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen.
Ein paar Jahre, ja. Aber du könntest doch jetzt helfen.
Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit.
Was treibt dich gerade am meisten um?
Was mich gerade am meisten umtreibt? Na, ich war ja gerade 2 Monate in Griechenland, habe für RTL und TV Now hab Gott gedreht. Da war ich jetzt auch erstmal bedient von Sommer, Sonne, Strand. Und jetzt sind Hülse und ich jetzt erstmal schön fast 2 Wochen lang gemeinsam unterwegs.
Wir shooten
ja unseren Kalender 2022.
Und das 2 Wochen lang?
Aber 4 Tage und plus An- und Abreise, dazwischen ein paar Tage frei und noch den Termin und noch den Termin, dann kommt man gerne mal so auf 6-7 Tage und dann, ja.
Okay, das heißt, Schüttflix, RTL und TV Now.
Genau.
Podcasts.
Podcasts, haben wir ja auch schon drüber geredet. Und ich hasse ja eigentlich Podcasts.
Genau, ne? du hast ja eigentlich Podcasts.
Eigentlich so, hasse ich ja Podcasts. Ne?
Vielen Dank, dass du trotzdem da bist, ja. Aber du machst jetzt auch trotzdem einen eigenen.
Ja, furchtbar eigentlich, ehrlich gesagt. Aber na gut, nee, komm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre mir wirklich total wenig Podcasts an. Ich habe diese Aufmerksamkeit dafür nicht. Ne? Ich weiß immer nicht, wann soll ich das denn überhaupt hören? Soll ich das hören beim Sport? Nee. Soll ich das hören zu Hause? Nee. Soll ich das... Wo höre ich das denn? Ja, im Auto. Dann fällt
beim
mir
Sport
aber,
auch.
Nee, ich weiß nicht, wann ich Podcast hören soll. Ich bin ganz ehrlich. Und beim Autofahren, da fällen mir immer bessere Dinge ein. Beim Autofahren denke ich, nee, ich muss noch den anrufen. Ich muss noch Hülse anrufen. Ich muss noch Alain anrufen. Ich muss noch den anrufen. Und schon habe ich irgendwie von 45 Minuten Podcast 5 gehört. Und wenn es mal 10 sind, dann habe ich nach 5 Minuten eigentlich schon abgeschalten. Aber dann habe ich gedacht, okay, komm, wenn ich schon vielleicht Podcast so scheiße finde, vielleicht habe ich dann einfach mal den Anspruch, einen eigenen zu machen, der vielleicht besser ist.
Und jetzt ist er da.
Jetzt ist er da. Ob der jetzt nun besser ist als alle anderen, kann ich ehrlich gesagt selber nicht beurteilen.
Zusammen mit Laura Karasek.
Zusammen mit meiner Freundin Laura Karasek. Und wir sind ja auch sehr beide, also wir wissen, was wir wollen. Wir sind authentisch auf jeden Fall und wir haben auch eine spitze Zunge und halten mit unserer Meinung auch nicht zurück. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Podcast eventuell super wird. Kann aber auch sein, dass einige sagen, der ist ja totaler
also
Schrott.
Podimo und OMR würden sich freuen, weil Podimo ist der Auftraggeber, wir dürfen da ein bisschen mithelfen.
Ja.
Wie du mir erklärt hast.
Ja. Genau. Also ich bin da, wenn der Podcast nicht läuft, na, dann machen wir es halt nicht mehr. Also ich, das ist jetzt für mich nicht, ich mache das jetzt wirklich aus Jux und Dollerei und natürlich aus einem finanziellen Aspekten und natürlich, weil es Laura ist und weil ich mich mit der super verstehe und ich mir vorstellen kann, dass das witzig ist, aber es, wenn das nicht läuft, dann läuft das halt nicht, fertig, dann lassen wir das für die nächste
Aber Zeit. Dann ist deine Haupt sozusagen Income, ist dann halt aus dem Fernsehen aktuell.
Ja.
Das heißt, du bist vor allen Dingen Fernsehmoderatorin von den Einkünften her.
Genau.
Und Instagram, wie gesagt, machst du ja eigentlich nichts.
Nee.
Und demnächst kommen aber, das hast du auch schon, das darf man nicht genau, so Co-Creation-Sachen, wo du dann gemeinsam Produkte machst.
Genau.
Nicht Schüttflix, sondern andere gemeinsame Produkte mit Herstellern zusammen.
Richtig, genau.
Und da kommen mehrere oder da kommt...
Erstmal nur ein großes. Aber was es ist, das kann ich auch nicht sagen.
Okay. Aber man kann es konsumieren.
Eventuell.
Okay. Also, okay. Und du hast auch kein Interesse, ich meine, du sagst ja echt viel ab, ne? Das finde ich irgendwie, auf der einen Seite sagst du ziemlich klar, ich habe ein finanzielles Interesse an Dingen, aber dann viele Sachen, die du machen könntest.
Also ich würde sagen, ich sage 70% ab.
Auch Fernsehthemen alles?
Ja, natürlich, es gibt auch Sachen, keinen Bock drauf.
Moderationssachen?
Auch, ja klar. Also ich muss immer gucken, also es gibt immer zwei Aspekte, wo ich meine Jobs nach auswähle. Das ist einmal der finanzielle Aspekt und das ist einmal der Aspekt, passt das überhaupt zu mir und habe ich Bock darauf? Ne? Daraus gibt aber auch Dinge, wo ich zum Beispiel sage, okay, da werde ich jetzt überhaupt nicht groß bezahlt für. Das ist aber eine geile Sache irgendwie, da habe ich
zum
Bock
Beispiel?
Drauf. Also es gibt ja auch manche gewisse Talkshows. Also zum Beispiel jetzt, ich war zuletzt zu Gast bei, da habe ich sogar Laura kennengelernt. Laura Karasek hat auf ZDF Neo ihre eigene Sendung, so ihre eigene Talkshow gehabt und so. Und ich fand Laura immer super, weil es eine Frau war, die nicht auf den Mund gefallen ist, immer zu dem gestanden hat, was sie gesagt hat und irgendwie eine coole, taffe Alte ist. Dass man da aber jetzt nicht mit der Riesengage irgendwie am Abend rausgeht, das war mir klar und das wusste ich auch. Aber das ist mir dann auch wurscht, weil ich sage, da will ich Teil von sein. Ich will dort sitzen, ich will mich mit der unterhalten. Und dann ist da der finanzielle Aspekt dann im Endeffekt dann auch sekundär. Also sowas gibt's dann natürlich auch, weißt du? Aber es geht mir wirklich erstmal in erster Linie darum, passt es zu mir, habe ich Bock darauf? Und der zweite Punkt ist dann, ist die Bezahlung dementsprechend auch legitim und danach will ich meine Jobs aus. Und deswegen gibt's auch einiges, wo ich sage, nee, komm, kein Bock drauf. Es gibt aber auch zum Beispiel Jobs, viele Werbeangebote zum Beispiel, die bieten so unfassbar viel Geld, aber das Produkt ist einfach scheiße. Und dann sage ich trotzdem, nee. Weil ich einfach der Meinung bin...
Was war das höchste Angebot, cashmäßig, was du ausgeschlagen hast? So Größenordnung?
Wir reden vom 7-Stellen-Bereich.
Okay. Hättest du haben können, hast du gesagt, nee...
Habe ich haben können für eine Daily, für so eine Reality-Dokumentation auf einem Sender, habe ich ausgeschlagen. Weil ich wusste, kein Bock auf die Scheiße.
Okay. Wenn Sophia keinen Bock hat, dann wird sie auch echt anstrengend.
Ja.
Hast du noch gar nicht
gesehen? Wir drehen jetzt erstmal den Ton ab. Ja.
Aber okay, aber auch Produkte, also das war jetzt inhaltlich, aber auch Produkte, wo du sagst, irgendwie, das daran glaube ich nicht und dann mache ich es nicht. Ne?
Ja, zum Beispiel, also Instagram zum Beispiel, weil wir schon mal darüber sprechen. Es gibt so unfassbar viele Angebote für mich. Hier, willst du nicht mal den scheiß Fitte bewerben und willst du nicht mal vielleicht die Zahnbleach-Geschichte? Das sind wirklich Firmen, wo einem wirklich teilweise wirklich manchmal die Ohren schlackern, was die eigentlich für ein Geld auf den Tisch legen würden, nur damit du irgendwie 2-3 Posts auf Instagram machst. Aber ich fühle mich damit, ich bin damit so null konform und das passt so absolut überhaupt nicht zu mir, dass mir die Geld auf den Tisch knallen könnten, das ist mir wirklich egal. Dann
wie viel denkst du denn über Instagram nach? Also deine Posts, wie viel davon sind sozusagen jetzt bewusst durchdacht und lange überlegt und wie viel ist einfach so aus out of the moment?
Also so richtig hardcore durchdacht, Also wenn ich wirklich irgendwie eine Message vermitteln will oder irgendwas, also wenn man mal da so... Ach, keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht wirklich... Also die Leute stellen sich das immer so krass vor, irgendwie denkt, dass ich mich irgendwie an den Tisch setze zu Hause und sage, boah, heute ist Freitag, heute muss ich mir mal wieder was einfallen lassen, damit die Leute darüber berichten. Das ist... Das ist gar nicht so. Das ist passiert bei mir tatsächlich sehr, sehr spontan. Wenn ich mit Hülse unterwegs bin, wir machen was mit Schutzflix. Komm, machen wir mal ein super Bild, oder Sophia? Ja, klar. Ich mache das dann so. Ich denke mir in 5 Minuten was aus, was ich da drunter schreibe oder was wir erzählen wollen. Und dann ist das draußen. Es ist nicht, da steckt keine Marketingstrategie dahinter, wie ich immer irgendwie was ins Netz platziere, sondern es ist...
Nee, aber immer ganz viel Ironie. Also oft Ironie und Mutterwitz.
Ja. Viel Ironie, viel Sarkasmus, das macht auch ein bisschen meinen Humor aus, das ist mir immer wichtig. Das ist ja auch ein Teil unserer Kampagne ein bisschen, ne, dass die Ironie und der Sarkasmus da drin vorhanden sind und das ist, sieht man auch, spiegelt sich auch in meinem Instagram-Kanal wieder.
Und hast du denn jetzt in der Finanzierungsrunde auch nochmal nachgezogen, wenn jetzt neue Investoren reinkommen?
Dann überhaupt keinen Platz, ey. Meinst du, wem wir am Abend gesagt haben, dürfen jetzt kein Ticket oder kleine Tickets nur machen?
Aber normalerweise müsste sie doch ihre Anteile konservieren können.
Ja. Sophia kommt richtig gut dabei weg.
Ist es so?
Ja, wir können mit ESO-Pool immer ein bisschen was machen.
Okay, aber das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie nochmal, oder was, konnte nicht, musste nicht?
Hätte können, klar.
Okay.
Aber wir haben echt, wir sind relativ überzeichnet, konstant.
Und gibt es eigentlich Überlegungen nochmal weitere Testimonials? Ich meine, das klappt jetzt ja ganz gut nochmal.
Wir überlegen noch, wer für Polen funktioniert.
Ja,
ist ja wirklich so, oder? Das
ja, total.
Wer könnte die polnische Sophia sein?
Ja, ich habe es noch nicht gefunden.
Aber du sozusagen durchsuchst
Instagram aktiv? Ja, nur was googelst du da, ne?
Ja, genau. Polenbaufrau.
Puppe mit großer Klappe.
Ja.
Erstmal ein Translator. Google Translator schon mal von Deutsch auf Polnisch. Und dann Google nach Bildern.
Ja.
Nein. Ja, müssen wir erst mal gucken.
Gab es denn noch andere Aktionen, die ich jetzt verpasst? Also den Kalender habe ich, dann habt ihr Bauzäune gemacht, ihr habt jetzt irgendwie auf den Tickets von Kölner Haien drauf, ihr habt natürlich monster viel PR, noch irgendwelche anderen Sachen, wo ihr strategisch sozusagen
zusammengearbeitet habt? Ja, wir haben viele Interviews zusammen gemacht, ne? Ob wir jetzt bei der Bits and Pretzels waren oder hier in den Internet Things in Bielefeld irgendwie.
Also diese PR würde ich dazu auch sagen, ne? Ist ja ähnlich wie also Branchen-PR so ein bisschen.
Genau, es ist wenig. Und Branchenthemen machen wir auch andauernd, wenn wir hier mal ein Pressegespräch mit irgendwelchen Bauzeitungen.
Aber irgendwas so, sagen wir, besondere.
Also was total Bescheuertes.
Oder irgendwie sowas.
Also ich habe immer gesagt, ich will ja unbedingt mal Olli Pocher so einen ganzen Sattel Schotter vor die Tür kippen, aber irgendwie muss man sich durchringen können.
Der kündigt mir die Freundschaft, wenn wir das machen.
Okay.
Aber muss man sich durchringen können.
Also irgendwelche Stunts kommen dann demnächst.
Maybe.
Okay, aber Fernsehen
nicht. Können wir nicht drüber sprechen, nein. Ja.
Also keine Kassette irgendwo Anzeigen schaltet oder sowas mit dem Motiv oder sowas?
Na, im Fernsehen sind wir dann immer nur subtil drin, ne? Also dann
redaktionell
eigentlich immer, ne? Das war dann, ob dieser Banner weg war oder ob irgendwo anders zusammen waren, das taucht dann schon mal auf, ne? Oder unser Kalender, der wird eigentlich immer gefeatured, ne? Den schleppen sie alle mit. Das sind so die Themen dann, ne?
Und das war aber auch wirklich von Pirelli inspiriert, ne?
Was heißt von Pirelli? Du wolltest immer einen Kalender machen.
Ich wollte immer einen Kalender machen. Ich fand es geil so. Und ich habe einen gewissen Geschmack und ich habe ja die Fotografin auch an Land gezogen, die ich ja schon viele Jahre kenne. Und dann entsteht ja sowas von alleine. Die hat Ideen, ich habe Ideen, Hülse hat Ideen. Und
ich habe die wenigsten.
Naja, doch, du hast auch Ideen. Mach dich nicht so klein eigentlich. Du hast schon eine Vorstellung von, du bist ja ein Mann. Man braucht eine Männermeinung dazu. Ne? Man kann nicht nur Frauen das so ausklüngeln, sondern muss ja auch ein Mann sich angucken und sagen, das finde ich geil. Finde ich super. Er kommt gut an bei mir und das kann ich mir gut vorstellen. Das kommt auch im Bau gut an. Und da braucht man mehrere Meinungen, ja. Und ich habe natürlich auch einen großen Willen, das ist klar. Und weiß ungefähr so, wie ich aussehen möchte und hole dann dementsprechend auch die Leute ran. Und dann muss ein Mann auch mal darüber gucken und sagen, ja, finde ich geil.
Wenn man den Kanal jetzt mal gucken möchte, wo kann man den finden jetzt im Netz? Kann man da schon wie schon.
Du kannst bei Sophie auf der Instagram-Seite eigentlich jeden Monat klopfst du da ein Bild raus, ne?
Genau, heute ist 1. Juli.
Hast du schon wieder?
Nee, noch nicht. Müssen wir nachher machen.
Hast du eigentlich bei Bild oder bei RTL immer so eine Person, mit der du meistens die ganzen Deals oder Absprachen machst? Oder gibt's da?
Nö, gar nicht. Ich versteife mich da nicht auf eine Person. Das Gute ist, dass ich da persönlich gar nichts mit zu tun habe, denn ich habe einen hervorragenden Manager, der die ganze Arbeit da für mich übernimmt.
Der kennt dann da jeweils und sagt dann irgendwie,
so ist es.
Folgendes passiert.
Ja.
Und meist passiert ja irgendwas und die fahren bei euch an.
Ja, so ist es. Es ist ja eigentlich größtenteils, kommen die Anfragen ja zu uns, nicht.
Also das heißt, sie sehen bei Instagram, was du so machst und sagen, kannst du mal.
Klar.
Okay. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ob das jetzt das Amazon aus.
Du wirst von uns hören.
Na, Süddeutsch haben wir mal gesagt, ja, was wird das denn? Wir haben gesagt, Uber, nur in groß.
Ja,
weil es geht immer wieder, der Markt ist echt monstermäßig. Wir haben noch so viel vor, nur der Schüttgutmarkt, was ich eben sagte. 1,5-mal so viel Karren im Markt, 6-mal so viel Umsatz pro Karre. Also nur in Deutschland ist 9x Uber, ne? Addressable Market. Nur in Deutschland.
Also der berühmte Addressable Market. Aber ja. Ist halt auch sehr, sehr kleinteilig, ne?
Eigentlich nicht. Wenn du mit 10 Kunden eine Milliarde machen kannst, ist das wieder nicht mehr so kleinteilig. Also es, und das ist ja nur das Segment, in dem wir heute sind. Ne? Dass wir machen noch nicht Asphalt, wir machen noch nicht Beton, wir machen noch keinen Diesel auf die Baustelle, wir machen noch keine, also die Rohre, die Steine, machen wir alles noch nicht. Ne? Also jetzt hier Pflasterstelle und Zeug. Also wir haben ganz, ganz viel vor. Und aber erstmal mit
100 Leute aktuell.
Ja, aber erstmal mit den einfachen Dingen anfangen und den Kunden begeistern. Ich finde immer, du musst eine Brand bauen, die die Kunden lieben. Und dafür musst du einfache Prozesse haben mit einfachen Produkten und dann kannst du da dran flanschen und die komplexeren Sachen später machen.
Okay, ich drücke die Daumen. Vielen
Dankeschön,
Dank.
Dankeschön, ja.
Alles klar.
Danke auch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Zum Schluss haben mich die Kolleginnen und Kollegen der Hamburg Media School gebeten, nochmal zu erklären, warum wir eigentlich mit OMR, der HMS, so nahe stehen. Und das Ganze fängt damit an, dass mein Gründungspartner, also einer der beiden, der Christian Müller, und ich beide an der HMS studiert haben. Wir haben einen Vollzeit-Master gemacht. Das Ganze ist ja auch Teil der Uni Hamburg übrigens. Und seitdem sind wir der Schule verbunden, haben da verschiedene Kurse gegeben, Seminare entwickelt. Ich bin auch Teil des Kuratoriums der Stiftung, das die HMS trägt. Also es gibt ganz, ganz viel Austausch. Wir machen gemeinsame inhaltliche Sachen. Und deswegen der hoffentlich sehr glaubwürdige Hinweis an alle die, die vielleicht Vollzeit studieren wollen, einen Master machen wollen oder auch Bock haben auf ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Medienmanagement, Digitalbusiness mit verschiedensten Vertiefungsaspekten, zum Beispiel dem Data and Business Analytics oder dem Startup and Business Development oder Social Media and Online Marketing. Mittlerweile gibt es alles als Fokus, gab es damals alles noch nicht. Wer jetzt irgendwie sagt, okay, schau ich mal näher an, alle Infos, hamburgmediaschool.com.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.